Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Wir schauen uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun. Und wir erklären euch die psychischen Erkrankungen, die dahinter stehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl psychische, physische als auch mal sexuelle. Manchmal sind sie sehr detailreich beschrieben und oft auch nichts für schwache Nerven. Deswegen empfehle ich euch, auf eure Emotionen zu achten. Und sollte es euch zu viel werden, schaltet ihr besser ab.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir bei der Aufnahme lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint. Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Babsi, ich muss was mit dir teilen.
Ja?
Mich haben in der letzten Woche oder in den letzten anderthalb Wochen, mich haben zwei Dinge schockiert. Zum einen hat mich schockiert, was du in der letzten Folge über Disney gesagt hast. Daran hatte ich noch einige Tage zu knabbern.
Das tut mir leid. Also zumindest ein bisschen.
Darauf habe ich erstmal Disney-Film geguckt. Und ich ignoriere einfach die echten Geschichten dahinter. So, ich denke mir einfach, dass Disney die Originale sind und dann ist das okay.
Ja, das mache ich auch immer so, das hilft.
Ja. Mhm. Verdrängung ist die beste Technik.
Sagte sie in einem offiziellen Psychologie-Podcast.
Als Psychologin.
Stark. Ja, Leute, verdrängt es einfach. Einfach abspalten und ignorieren.
Super gesund. Und die zweite Sache, die mich schockiert hat, war ein Fall, der auf meiner, ich glaube meine Feed-Seite von meinem privaten Insta aufgeploppt ist und dass ich sofort auf dem Blackbox-Kanal teilen musste. Hast du gesehen, was ich da hochgeladen habe?
Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Das war dieser Fall von einer Frau, beziehungsweise es war eigentlich nur ein Artikel, wo ganz fett drauf stand, ich glaube, da stand Säureopfer heiratet Peiniger oder sowas. Mhm. Und ich habe das nur überflogen und dachte mir so, was ist das denn? Klick so drauf. Und ich war vollkommen schockiert.
Ich habe es mir auch angeguckt. Ich fand es richtig absurd. Richtig absurd. Ich habe super lange darüber nachgedacht danach noch.
Ja, ich auch. Und ihr alle auch. Ihr habt uns voll viele Nachrichten geschickt dazu mit irgendwelchen geschockt Smileys oder sowas. Und ich dachte mir so, ich fühle jede einzelne Nachricht.
Ja, wirklich. Wirklich.
Und aus dem Grund, dass mich dieser Fall einfach wirklich nicht losgelassen hat, habe ich diesen Fall heute für die Folge recherchiert. Und dafür habe ich keine Mühen gescheut, weil die meisten Infos dazu gab es nur aus türkischen Zeitungen. Das heißt, was hat Maxi gemacht? Sie hat ständig Copy-Paste gemacht in Google-Übersetzer, hat Türkisch zu Deutsch übersetzen lassen. Und dann habe ich grammatikalisch sehr wertvolle Sachen daraus bekommen. Aber die Hauptinformationen habe ich damit erreicht. Also hier ist ein wirklich sehr, sehr aufwendig recherchierter Fall. Es ist der 15.01.2019, als die junge Berfin Özek aus dem Schulgebäude in die kalte Mittagssonne tritt. Lächelnd blickt sie nach oben und sieht den strahlenden Himmel. Heute ist ein guter Tag, denkt sie sich, während sie das Schulgelände überquert und sich auf den Weg nach Hause macht. Ihr Magen grummelt, sie hat Hunger. Ihre Gedanken kreisen darum, was ihre Mutter wohl heute zum Mittagessen gekocht hat. Das Grummeln in Berfins Bauch lässt ihre Füße schneller laufen. Weniger als 10 Minuten später sieht Berfin bereits das Gartentor ihres Elternhauses am Ende der Straße. Nun, da sie fast am Ziel ist, verlangsamt sich ihr Schritt. Ihr Handy vibriert, sie zieht es aus der Jackentasche und entsperrt den Bildschirm. Es ist eine Nachricht von einem Freund. Beiläufig öffnet sie sie und tippt mit der rechten Hand eine schnelle Antwort, während die linke Hand sich auf das Gartentor legt und es langsam aufdrückt. Während sie auf das Display ihres Handys schaut, bewegt sich plötzlich etwas in ihrem Augenwinkel. Ein Mann steht vor ihr, er trägt dunkle Schuhe. Das ist nichts Ungewöhnliches, Es ist ein großes Wohngebiet und hier sind oft Menschen unterwegs. Also tippt Berfin, ohne aufzublicken, weiter auf die Tastatur ihres Handys, als sie plötzlich einen Ruck verspürt. Eine Hand, die versucht, ihr das Handy wegzuziehen. Schnell verstärkt sie den Griff um das Telefon und drückt es an sich, bringt es außer Reichweite des Mannes, der es ihr gerade offensichtlich klauen wollte. Hektisch blickt sie auf. Da steht tatsächlich ein Mann. Ein Mann, der ihr bekannt vorkommt, doch sie erkennt sein Gesicht nicht. Er hat es mit einem dicken Schal verhüllt, auf dem Kopf trägt er einen Hut. Berfin weicht zurück, blickt in sein Gesicht und überlegt fieberhaft, wer ihr gegenüber wohl sein könnte. Zu spät sieht sie die Plastikflasche in seiner Hand. Zu spät sieht sie, wie er ausholt und das dünne Plastik auf Höhe ihres Gesichts zusammendrückt, sodass der durchsichtige Inhalt der Flasche aus der Öffnung schießt und sich über ihr Gesicht ergießt. Sofort sind Berfins Gesicht, Haare, Hals, Brust und Oberteil komplett durchnässt. Sie reißt die Arme hoch, stößt einen erschrockenen Laut aus. Während sie schockiert nach Luft ringend und komplett durchnässt dasteht, dreht der Mann sich um und rennt davon. Berfin möchte ihm noch etwas hinterherrufen, doch dann setzt der Schmerz ein. Das, was Berfin gerade noch für Wasser gehalten hat, beginnt nun, ihr ganzes Gesicht in Flammen zu setzen. Ihre Haut, ihr Fleisch, ihre Muskeln, ihre Augen brennen. Es fühlt sich an, als würde ihr gesamtes Gesicht schmelzen. Berfin beginnt zu schreien. Sie sieht nichts mehr, nimmt kaum mehr etwas aus ihrer Umgebung wahr, denn der Schmerz betäubt ihre Sinne, lähmt sie. Kaum bekommt sie mit, wie Anwohner, unter ihnen auch ihre Tante, zu Hilfe eilen und ihr literweise Wasser ins Gesicht gießen, in der Hoffnung, die brennende Flüssigkeit zu entfernen. Als sie bemerken, dass alles Wasser nichts bringt und die Schmerzen von Berfin nicht lindert, rufen sie ein Taxi und weisen den Fahrer panisch an, Berfin ins Krankenhaus zu bringen. Als sie im Auto sitzen, hat Berfin plötzlich Schwierigkeiten zu atmen. Die Flüssigkeit in ihrem Gesicht riecht ätzend, ekelerregend. Der Geruch zieht sich durch ihre Nase bis hoch in ihr Gehirn. Sie hat das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Verzweifelte Schreie und Schluchzer füllen das Taxi. Als Berfin immer wieder nach ihrer Mutter schreit, schreit, nicht atmen zu können, schreit, vor Schmerzen sterben zu wollen. Ihre Tante und der Taxifahrer öffnen verzweifelt die Fenster, doch auch das hilft der jungen Frau kaum. Die 5 Minuten Fahrt zum Krankenhaus fühlen sich an wie eine Ewigkeit. Doch dann sind sie endlich da, Berfin stolpert aus dem Fahrzeug und wird von ihrer Tante in die Notaufnahme geführt. Alleine würde sie den Weg nicht finden, denn Berfin kann ihre Augen nicht mehr öffnen. In völliger Dunkelheit betritt sie das Krankenhaus und wird sofort von mehreren Ärzten versorgt. Nach einer kurzen Betrachtung der Situation ist ihnen klar, die Flüssigkeit, die der Angreifer Berfin ins Gesicht und auf die Brust geschüttet hat, ist Schwefelsäure. Und sie hat bereits einen Großteil des Gewebes in Berfins Gesicht zerstört. Die Ärzte können im Moment nicht mehr tun, als ihr Gesicht mit besonders sauerstoffhaltigem Wasser zu säubern, um die Säure zu entfernen. Bei den Augen der Patientin stoßen die anwesenden Ärzte jedoch an ihre Grenzen. Die Säure hat hier dazu geführt, dass die Augenlider zusammenkleben. Es ist ihnen nicht möglich, sie voneinander zu lösen, ohne dem jungen Mädchen noch mehr Schmerzen zuzufügen. Ein Augenarzt wird hinzugerufen. Dieser ist in der Lage, mit einem kleinen Spezialinstrument in das Innere der Augen der Patientin vorzudringen, um sie dort zu reinigen und so zumindest das rechte Auge zu öffnen. Bei dem linken Auge kann auch er nichts mehr tun. Hier ist Säure direkt in den Augapfel eingedrungen, das Augenlid ist nicht mehr vorhanden, die Linse vollkommen verätzt. Da sie hier nicht mehr für sie tun können, beschließen die Ärzte, die 18-Jährige in das 2,5 Stunden entfernte Krankenhaus nach Adana zu verlegen, wo sie eine dauerhafte Behandlung erhalten wird. Im Krankentransport wird Berfin daraufhin von ihrer Heimatstadt Iskenderun nach Adana gebracht, wo sie die folgenden 4 Monate in einem Einzelzimmer verbringt. In den ersten 2 Monaten davon wird Berfin jede einzelne Stunde von dem anwesenden Pflegepersonal geweckt, die ihr Gesicht mit Wasser benetzen. Eine schmerzhafte Prozedur. Fast täglich wird sie operiert. An den Augen, der Nase, dem Gesicht. Es gelingt den Ärzten, die junge Frau vor der völligen Blindheit zu bewahren. Nach zahllosen, schmerzhaften Eingriffen bleiben der 18-Jährigen auf dem rechten Auge 30% Sehkraft. Mehr ist nicht mehr möglich. Als Berfin nach 2 Monaten wieder in der Lage ist, grobe Umrisse, Farben und Licht zu erkennen, möchte sie ihr Gesicht im Spiegel sehen. Ihre Mutter ist davon gar nicht begeistert. Sie rät ihrer Tochter, lieber nicht in den Spiegel zu sehen, sie solle doch noch einige Zeit warten und ihrem Körper Zeit zu heilen geben. Doch Berfin ist stur. Sie bringt ihre Mutter dazu, sie zum Waschbecken zu führen, wo sie sich vorbeugen und so ihr Gesicht erkennen kann. Berfin holt tief Luft und öffnet das rechte Auge. Ein Schlag fährt durch ihren Körper. Sie spürt den Schock in ihren Händen, ihren Füßen, ihrer Brust. Das kann nicht ich sein, sagt sie. Im Spiegel blickt ihr nicht mehr die hübsche junge Frau mit der glatten Haut und den glänzenden Haaren entgegen. Nun sieht sie ein Gesicht ohne Augenlider, ohne Augenbrauen, ohne Wimpern. Ihre Haut, ihre weiche, glatte Haut, ist nun ein Flickenteppich aus verschiedenen Braun- und Rottönen. Ihre Nase sieht aus, als wäre sie in der Sonne geschmolzen, nur die Nasenlöcher sind noch zu erkennen. Berfin hält den Anblick dieses Gesichts nicht länger aus. Sie fällt zu Boden und beginnt bitterlich zu weinen. Zwischen den Schluchzern stammelt sie immer wieder unzusammenhängende Sätze, ringt nach Luft, bricht wieder in Tränen aus. So wolle sie nicht leben, nicht in die Öffentlichkeit gehen. Niemand solle je dieses scheußliche, widerliche Gesicht sehen. Lieber wolle sie sterben. Ihre Mutter kauert mit ihr auf dem Boden ihres Krankenzimmers, hält sie fest und weint ebenso wie ihre Tochter bittere Tränen. In den folgenden Wochen besteht Berfin darauf, ihr Gesicht vor allem bei Besuchen zu verbinden. Nur ihre engste Familie darf sie ohne den Verband sehen. Anderen Menschen möchte sie diesen Freak, zu dem sie geworden ist, nicht zeigen. Doch ihre Wunden heilen und irgendwann benötigt Berfin keinen Verband mehr. Die Haut ist vollständig geheilt, das, was bleibt, sind großflächige Narben, straff gezogene Haut, ein milchig weißes Auge, das nicht mehr geschlossen werden kann und nie wieder sehen wird, und große rote Flecken auf ihrem Dekolleté. Da sie jetzt keinen Verband mehr um ihr Gesicht wickeln kann, gibt Berfin ihr Bestes, ihr neues Gesicht auf andere Art und Weise zu verstecken. Wie ihr Angreifer damals trägt sie nun dicke Schals, die sie bis zur Nase hochzieht, und große Hüte, die ihre Augen verdecken. Doch sie kann es nicht verhindern, auf Leute zu treffen, die wissen, was mit ihr geschehen ist, und die kurze, verhaltene Blicke auf die verwundete Haut erhaschen können. Dann bekunden sie Berfin meist ihr Mitleid, sagen ihr, wie schrecklich es doch sei, was ihr angetan wurde, wie hübsch sie doch früher gewesen sei, wie schlimm es sei, dass ihr diese Schönheit genommen wurde. Es sind gut gemeinte Worte, die Berfin jedoch immer wieder vor Augen führen, was sie verloren hat. Sie tun weh, jedes Einzelne versetzt einen gezielten Stich in das Herz der jungen Frau. Wochen vergehen, entwickeln sich zu Monaten. Berfin versteckt sich, zieht sich zurück, nimmt immer weniger am Leben teil. Und das, obwohl sie immer eine gesellige, offene, lebenslustige Frau war, die keine Unternehmung ausgelassen hat. Diese Frau ist nun tief vergraben, versteckt unter all den Narben und Schmerzen, sowohl den physischen als auch den psychischen. Doch irgendwann reicht es Berfin. Sie möchte leben, möchte ihrem Angreifer nicht die Genugtuung geben, ihr Leben zerstört zu haben. Ja, nicht mal die Zerstörung ihres Gesichts möchte sie ihm gönnen. Sie beschließt, weiterzumachen, es wieder mit dem Leben aufzunehmen. Sie ist jung, sie hat Träume. Sie möchte studieren, am liebsten Psychologie. Es kann zwar nicht mehr so werden wie zuvor, doch sie kann ihr Leben wieder zu einem guten Leben machen, zu einem Leben, das sie gerne lebt. Sie tritt in Kontakt mit ihrer Krankenversicherung, beantragt Behandlungen, die ihr wieder zu einem normalen Aussehen verhelfen können. Eine Nasenoperation, eine Lidrekonstruktion, eine Gesichtsbehandlung. Das sind die Dinge, die Berfin sich wünscht. Wider Erwarten wird ihr Wunsch jedoch abgelehnt. Der Grund: es handle sich dabei um Schönheitsoperationen. Da sie keine gesundheitliche Relevanz hätten, würden sie nicht von der Versicherung übernommen. Dass es sich dabei um Eingriffe handelt, die maßgeblich zwar nicht für die physische, aber für die psychische Gesundheit der jungen Frau wären, findet keine Rücksicht. Entrüstet wendet sich Berfin daraufhin an die Öffentlichkeit. Sie zeigt ihr Gesicht, spricht über ihre Geschichte, bittet die Menschen ihres Heimatlandes Türkei um Unterstützung, um wieder am Leben teilnehmen zu können. Sie schämt sich nicht mehr für ihr Aussehen. Und ihr Verhalten zeigt Wirkung. Politiker, Prominente, unzählige Menschen unterstützen die junge Frau in ihrem Vorhaben, sind bereit zu spenden, um ihre Operation zu ermöglichen. Das Bild ihres Gesichts geht viral, Frauenrechtsgruppen unterstützen sie in ihren Forderungen, starten Spendenkampagnen, machen dem türkischen Staat Druck, Krankenversicherungen in die Pflicht zu nehmen, Operationen wie die von Berfin zu bezahlen. Nach langer Zeit des Kampfes ist es dann endlich soweit. Berfin bekommt die Zusicherung, am 17. Juni 2020 in einem privaten Krankenhaus operiert zu werden. Die Freude ist grenzenlos. Mittlerweile denkt die Welt kaum noch an den Mann, der Berfin diese schrecklichen Verletzungen zugefügt hat. Alle sehen diese starke, mutige Frau, die für das kämpft, was ihr zusteht. Nur in Berfins Kopf ist er präsenter denn je. Kasim Ozan Çeltik, 22 Jahre alt. Sie weiß nun, dass ihr erstes Gefühl damals richtig war. Sie kannte ihren Angreifer sehr gut. Mit Kasim führte sie eine kurze Zeit eine romantische Beziehung, nachdem die beiden sich auf Facebook kennengelernt und miteinander geschrieben hatten. Die Beziehung stand jedoch unter keinem guten Stern. Schon nach wenigen Monaten entschieden die beiden jungen Menschen einvernehmlich, sich voneinander zu trennen. Berfin gibt an, die beiden hätten sich in Freundschaft voneinander getrennt, hätten sogar ausgemacht, sich auf der Straße auf jeden Fall zu begrüßen, sollte man sich begegnen. Was sich nach einer ruhigen und unkomplizierten Trennung anhört, wurde jedoch schnell zu einer lästigen Nachstellung und entwickelte sich dann zu einem grausamen Verbrechen. Kasim begann, Berfin nachzustellen, verfolgte sie, wo er nur konnte. Er rief sie auf dem Handy an, immer und immer wieder. Sein Verhalten machte ihr Angst, mehrfach bat sie ihn darum, sie in Ruhe zu lassen. Als Reaktion darauf bedrohte er Berfin, kündigte an, ihrer Familie von dem heimlichen Treffen mit ihm zu erzählen und schickte ihren Eltern tatsächlich Fotos, die die beiden gemacht hatten, als sie noch zusammen waren. Berfin, die anfänglich Angst vor der Reaktion ihrer Eltern hatte, war sehr erleichtert, dass diese sich klar hinter ihre Tochter stellten, obwohl diese ihnen nichts von dem Treffen mit einem fremden Mann gesagt hatte. Sie unterstützten ihre Tochter, bemühten sich, ihr zu helfen, sich von diesem fremden Mann zu befreien, der sie einfach nicht in Ruhe lassen wollte und damit auch die ganze Familie tyrannisierte. Nachdem ihr klar war, um wen es sich bei dem Angreifer gehandelt haben musste, zeigte Berfin Kasim bei der Polizei an. Dieser befand sich bereits in U-Haft, als sie plötzlich erneut bei der Polizei auftauchte und nachfragte, ob es möglich sei, die Anzeige gegen ihren Ex-Freund zurückzuziehen. Sie fühle sich nicht wohl damit, dass Kasim ihretwegen eingesperrt sei und wünsche sich, dass er freigelassen werde. Die Polizei folgte ihrem Wunsch und zog die Anzeige zurück. Die Anklage des Staates gegen Kasim Ozan Çeltik blieb jedoch bestehen. Kasim verblieb bis zur Verhandlung in Gewahrsam und wurde in der Hauptverhandlung zu 13,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Ab diesem Zeitpunkt erhielt Berfin Briefe aus dem Gefängnis. Briefe, die sie bereits von Kasim erhalten hatte, als der noch in Untersuchungshaft saß. Briefe, in denen er sie um Vergebung bat. Briefe, in denen er ihr seine Liebe gestand, ihr in schönen Worten beschrieb, dass der Gedanke an sie das einzige sei, was ihn seinen Aufenthalt im Gefängnis überleben lasse. Und Berfin vergab ihm. Nicht nur das, mittlerweile antwortet sie ihm regelmäßig, schickt Briefe in das Gefängnis und gesteht ihm ihre eigenen Gefühle. Auch sie liebe ihn immer noch, auch sie wünsche sich eine Zukunft mit ihm. Erneut geht sie eine Beziehung ein mit dem Mann, der vor nicht einmal 2 Jahren Unbeschreibliches angetan hat. Aufgrund einer Gesetzesänderung und der durch die Covid-19-Pandemie eingeführten Regeländerung wird Kasim Ozan Çeltik im Jahr 2021 im Alter von 23 Jahren auf Bewährung entlassen. Die erste Person, die Kasim sehen möchte, ist Berfin. Die beiden jungen Menschen fallen sich in die Arme, schwören sich ihre Liebe. Dann geht Kasim auf die Knie und bittet Berfin, seine Frau zu werden. Und Berfin sagt ja. Die Hochzeit soll bald stattfinden, unter Ausschluss ihrer Familien. Berfins Familie weiß nichts von der neuen Beziehung ihrer Tochter und sie weiß, dass sie die Verlobung alles andere als gutheißen würden. Mit diesem Wissen heiratet Berfin Özek im Dezember 2021 ihren Angreifer Kasim Ozan Çeltik und bindet sich damit an den Mann, der verantwortlich ist für das größte Leid, das sie in ihrem jungen Leben je ertragen musste.
Ich weiß wirklich nicht ganz, wie ich das angemessen für einen Podcast formulieren soll, was mir bei diesem Fall durch den Kopf geht.
Ich wünschte, ihr könntet gerade Babsis Gesicht sehen.
Es ist einfach, es ist alles falsch an diesem Fall.
Ja, echt wirklich. Ich saß an diesem Fall und meine Gefühlslage hat sich abgewechselt zwischen Wut, Entsetzen, Mitleid und dann wieder Wut. Und Fassungslosigkeit.
Ich bin nur bei ich. Das passiert mir sonst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Du bist richtig sprachlos.
Ja, weil ich meine, ich kannte den Fall ja schon zumindest so ein bisschen, habe ich so reingelesen. Als du dann gesagt hast, du willst ihn machen, habe ich nicht weiter reingelesen, weil ich dachte, hören wir das hier im Podcast an und dann sprechen wir live drüber. Und ich dachte, bestimmt habe ich dann irgendwas richtig Smartes, was ich dazu sagen kann. Oder zumindest überhaupt irgendwas, was ich dazu sagen kann. Aber es ist so unglaublich. Es ist so unglaublich, die Tatsache, dass ich weiß gar nicht, was ich am unglaublichsten daran finde. Die Straftat, also Säureangriffe, sind so mit in meinem Kopf mit die widerlichsten, hinterhältigsten, ekelhaftesten und brutalsten Verbrechen, die ich mir vorstellen kann. Gibt es etwas Abartigeres und Feigeres als das? Bestimmt, aber in meinem Kopf jetzt gerade denke ich mir, das ist auf jeden Fall relativ weit oben in der Liste. Wieso hat sie diese Anzeige zurückgenommen? Wieso gibt es aufgrund von Covid-19 Regeländerungen, die dazu führen, dass jemand, der 13 Jahre im Gefängnis sitzen sollte, nach einem Jahr auf Bewährung wieder freikommt? Wieso heiratet sie ihn? Und wieso? Also, dann schließt sie ihre Familie noch davon aus und sie sagt ja und es ist einfach. Was zur Hölle? Ich meine, ich möchte gerne im Sinne dieses Podcasts gerade professionell und analytisch sein.
Ich auch.
Ich will es, wirklich, ich will es. Aber ich finde es, das ist, vielleicht reagiere ich gerade über, ich weiß nicht.
Ich habe genauso reagiert. Verpack's einfach in Ich-Botschaften, dann passt es.
Gewaltfreie Kommunikation. Ich fühle mich höchst schockiert.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass solche Dinge so nicht passieren würden. Und ich wünsche mir, dass wir in diesem Podcast sehr genau darauf eingehen, warum das passiert ist, weil ich habe so viele Theorien und Ideen im Kopf.
Und ich wünsche mir, dass wir darüber sprechen, denn ich glaube, dass ich sonst heute Nacht nicht schlafen kann.
Also ich glaube irgendwie das Wort, was am besten zu meinen Gefühlen, während ich diesen Fall geschrieben habe, passt, ist Fassungslosigkeit. Ich saß da und mir ist der Mund offen stehen geblieben teilweise. Ich meine, der war ja schon offen, als ich nur die eine Schlagzeile gelesen hatte, weißt du, im Internet. Und dann recherchiere ich diesen Fall und ich dachte mir, schlimmer kann es nicht mehr kommen. So wie so dann. Und dann kommen aber noch mehr irgendwie so Details. Keine Ahnung, dann haben die Briefe geschrieben und teilweise auch, wie sie darüber spricht. Da habe ich irgendwie Gefühle in mir gehabt, wo ich hätte am liebsten geschrien, nein! Und ich hätte am liebsten, wäre sie vor mir, hätte ich sie gepackt und geschüttet und gerufen, bitte tu's nicht.
Ich habe in meinem Kopf so zwei sehr stark ausgeprägte Seiten gerade, die so miteinander kämpfen. Und die eine Seite ist so, okay, was könnte es psychologisch für Gründe dafür gegeben haben? Verurteile keine Menschen, wenn du ihre Gründe nicht kennst. Also an sich sollte man keine Menschen verurteilen. Ne, ihr wisst, was ich meine. Denk darüber nach. Bestimmt hat sie gute Gründe. Was ist da passiert? Was könnte der Grund dafür sein? Und der andere Teil von mir will sie schütteln und sagen, was ist denn mit dir?
Ja.
Also, nein, nein. Du kommst jetzt mit und wir annullieren diese Ehe und dann machst du eine vernünftige Therapie. Also, das geht nicht.
Ich finde es auch voll interessant. Bei dir sind die gleichen Emotionen wie bei mir, als ich den Fall geschrieben habe. Und dieser Angriff ist ja so schrecklich. Und bei den Verletzungen hat es mir teilweise den Magen umgedreht, weil ich mir dachte, boah, wie schrecklich muss es sein, wenn du dann in den Spiegel guckst und dann siehst du einfach, dass dein Gesicht geschmolzen ist. So wie schrecklich ist das? Aber trotzdem, am Ende von diesem Fall habe ich gemerkt, dass eigentlich das, was diese starken Emotionen von Fassungslosigkeit und Unverständnis ausgelöst hat, aber eigentlich ihre Entscheidung am Ende war, ihn zu heiraten. Und ich finde es voll interessant, dass es nicht irgendwie, dass bei diesem Fall irgendwie nicht der Säureangriff emotional gerade bei mir oder auch bei dir gerade im Vordergrund steht, sondern ihre Entscheidung, ihn zu heiraten. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass der Angriff nicht total schrecklich ist, ne? Es geht gerade nur irgendwie um ja, unsere emotionalen Reaktionen
darauf.
Für
mich ist es dieser Mix. Dieses, er hat das mit dir gemacht und das ist der schlimmste Schmerz.
Ja.
Und das meinte ich ja vorhin auch so, dass es bei mir in meinem Kopf echt weit oben in der Hitparade der brutalsten Angriffe steht, jemanden mit Säure im Gesicht zu verätzen.
Ja.
Und dann dieser extreme Kontrast dazu, diese Person, die das mit dir getan hat, zu heiraten. Weil ich musste gerade denken an Beziehungen, in denen die Frau von dem Mann geschlagen wird zum Beispiel und sie immer wieder zu ihm zurückgeht.
Mhm.
Und da finde ich das Furchtbare daran, dass er sie schlägt, aber auch das Furchtbare daran, dass sie immer wieder zurückgeht, weil sie diese Dynamik entwickeln und diese Frau immer wieder aus unterschiedlichsten Gründen wieder zurück zu diesem Mann geht. Und da finde ich dann auch die Tat, aber eigentlich die Dynamik noch schlimmer als die Tat. Und ich glaube, hier ist es auch so, da finde ich die Tat alleine schon so furchtbar. Und diese Dynamik, die sich dann aber im späteren Verlauf zeigt, finde ich noch viel furchtbarer, in Anführungszeichen, weil sie so unglaublich ist.
Ja. Ja, so, ja, unglaublich ist, glaube ich, ein gutes Wort.
Schreibt uns auf jeden Fall mal, was ihr jetzt, wo ihr den kompletten Fall gehört habt, ob eure Reaktion genauso war wie unsere oder ob ihr das anders gesehen habt oder ob ihr vielleicht was anderes als das Schlimmste oder Prägnanteste empfunden habt. Nur ganz kurz, zum Beispiel auf Instagram, da ist mir Blackbox der Podcast alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast@gmail.com. So. Und wir, bitte, damit ich heute Nacht meine Ruhe finde, müssen uns jetzt mal darüber unterhalten, was wir beide für Gedanken haben, warum das so abgelaufen ist und was für eine Dynamik sich dahin entwickelt hat oder entwickelt haben könnte, besser gesagt. Weil natürlich sind es wieder keine festen Diagnosen, wir haben keine Ahnung. Wir sind einfach nur zwei Psychologinnen auf der Spur nach den möglichen Gründen.
Ja, auf jeden Fall. Wie immer eigentlich, ne? Wir diagnostizieren nicht. So, direkt zu Anfang. Wir fangen ja öfter nach dem Fall mit der Kindheit an. Ich habe sowohl über seine als auch über ihre Kindheit nichts gefunden. Wahrscheinlich ist der Fall zu, in Anführungszeichen, zu klein, als dass da groß nachgefragt wurde. Aber ich habe da leider nichts so gefunden, was ich so interessant gefunden hätte, weil es bestimmt einen Hinweis darauf gegeben hätte, warum sich so eine Dynamik entwickeln kann und warum sie für so eine Dynamik geeignet ist, war.
Sind?
Ist, sind.
Beide, ja. Ja, ja, stimmt. Okay, wir haben also nichts dazu. Na gut.
Leider nicht.
Dann müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben.
Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Was mir da gerade noch einfällt, du hast doch vorhin, also ganz viele Fragen hintereinander gestellt hast, dass du gefragt, warum er aufgrund der Corona-Pandemie nach 1,5 Jahren?
Ja.
2 Jahren, ich weiß nicht genau.
Hast du Informationen dazu?
Ja. Und zwar war es wohl, was ich jetzt gelesen habe, was Google Übersetzer mir rausgespuckt hat, so, dass in der Türkei während den Corona-Maßnahmen, wo es dann, also Corona-Pandemie, wo es dann sehr stark und sehr schlimm wurde und auch Gefängnisse infiziert wurden, wurden einige Gefängnisse wohl aufgelöst.
Wie bitte?
Mhm. Das war ja nicht, das war auch in anderen Ländern, soweit ich weiß, in der Diskussion. Aber ja, deswegen kam er raus.
Es wurden Gefängnisse aufgelöst.
Ja, die wurden freigelassen.
Die wurden einfach rausgelassen.
Die wurden dann auf Bewährung freigelassen, ja.
Wie so kleine Vögelchen einfach irgendwo. Ja.
Kleine Vögelchen und ein Bewährungshelfer flattert so nebenher.
Ich möchte dazu nichts kommentieren. Ich kann dazu nichts sagen, was man in einem Podcast offiziell sagen kann.
Auf jeden Fall, das ist die offizielle Erklärung dafür, dass er so früh rausgekommen ist. Und ich glaube, gute Führung wurde auch noch erwähnt, aber sorry, nach 1,5 Jahren, wenn du 13,5 Jahre eigentlich hast, kannst du nicht mit guter Führung kommen. So.
Mhm.
Was ist das? Lass uns weitermachen.
Okay.
Die beiden haben sich dann ja auch Briefe geschrieben. Er hat eher sie mit Briefen zubombardiert. Vergib mir, ich liebe dich, bla bla bla. Und sie hat noch eine Aussage getroffen, sozusagen als Antwort darauf, als Leute angefangen haben zu fragen, warum bist du mit ihm wieder zusammen? Warum heiratest du ihn? Weil das ja wirklich niemand verstanden hat, gefühlt. Nicht gefühlt, wahrscheinlich gibt es Menschen, die man wahrscheinlich an einer Hand abzählen kann, die das wirklich irgendwie nicht verstehen, gibt es wahrscheinlich viel mehr, aber so.
Die es genauso gemacht hätten?
Ja, aber da gibt es bestimmt auch einige. Ich meine, das ist ja kein, das ist wie,
ja.
Für uns schwer verständlich, ne? Aber für andere ist es nicht schwer verständlich. Das ist wieder unsere subjektive Sichtweise eigentlich.
Ja, ich war, okay. Aber ja, was,
aber ja, auf jeden Fall. Zurück zum Thema hier. da hat sie dann geäußert, dass sie sich wieder in ihn verliebt hat, weil, Zitat, wir haben viele Briefe aneinander geschrieben. Ich habe mich ihm hingegeben. Ich liebe ihn sehr. Er liebt mich sehr.
Können wir uns nur ganz kurz über die Definition von Liebe unterhalten?
Gerne.
Also, hat sie irgendwas dazu gesagt, wie genau sie Liebe definiert? Was das für sie ist?
Mhm.
Also, weil er liebt mich sehr, finde ich eine schwierige Aussage, nachdem dir jemand dein Gesicht mit Säure verätzt hat. Weil er eifersüchtig war oder keine Ahnung. Also, das ist ja eigentlich die wichtigste Frage. Warum machen solche Leute sowas eigentlich? Also, warum verätzt dir jemand dein Gesicht, nachdem du mit ihm zusammen gewesen bist? Und da habe ich so eine ganz, weiß nicht, vielleicht ist das weit hergeholt, aber nur so eine Theorie.
Mhm.
Ich würde annehmen, dass man das macht, um jemanden entweder zu bestrafen und ihm etwas zu nehmen, das er nie wieder zurückbekommen kann. Und das ist dein Gesicht und damit auch deine Identität und wer du bist, wie man dich erkennt. Weil wir erkennen Leute ja häufig darüber, dass uns das Gesicht bekannt vorkommt oder ähnliches.
Klar, in Osteuropa gibt es eine eigene Gesichtsregion, die das genau. Die fürs Erkennen von Gesichtern zuständig ist.
Gesichtserkennungssoftware?
Genau,
hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja.
Hatten wir schon mal, ja.
Und damit sorgst du ja zum einen dafür, dass die Leute diese Person nicht mehr erkennen, dass die Person sich selber nicht mehr erkennt. Das heißt, du nimmst eine maßgebliche Veränderung an der von außen wahrnehmbaren Identität der Person vor. Und auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, wenn man jetzt so in puncto Schönheit und sowas spricht, wie viele, und das ist jetzt hart formuliert und ich hoffe, niemand verurteilt mich jetzt für die Art der Formulierung, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, wie viele Männer in dem Kopf des Täters vielleicht, heiraten dich, wenn dein Gesicht komplett verätzt ist. Also so nach dem Motto, wenn ich dich nicht kriege, weil du mich verlassen hast, dann soll dich niemand anders haben. Und dann sorge ich dafür, dass dich niemand anders haben wird.
Ja, es gibt die Gerüchte, oder in einigen Artikeln, nicht in allen, wurde auch gesagt, dass anscheinend er das sogar irgendwann mal so formuliert hatte.
Wenn er sie nicht haben kann, soll sie niemand haben.
Wenn ich dich nicht haben kann, soll dich keiner, kann dich keiner haben. Aber das war was, was nur in einzelnen Artikeln kam und irgendwie in anderen wieder stand, dass es nicht so war. Deswegen habe ich es auch nicht in den Fall reingenommen. Aber das war wohl was, was nachvollziehbarerweise natürlich im Raum stand. Und diese Theorie ist auch irgendwie logisch, finde ich.
Ja.
Ich meine, indem er ihr Gesicht entstellt, ich meine, es ist ja nicht wahrscheinlich nicht nur heiraten, sondern irgendwie ganz ungeschickt ausgedrückt, so kein anderer Mann will dich dann. Nur ich bin dann da. Und dann...
Ja, er bindet sie ja damit. Ja,
genau.
Er bindet sie damit an ein... Das muss ja nicht stimmen. Ne?
Nein, also nein,
muss
nein ja nicht stimmen, aus seiner
aber
Sicht,
aus seiner Sicht genau. Bindet er sie an ein Schicksal. Das heißt, entweder ich oder niemand.
Ja.
Und er verbindet natürlich auch ihre Schicksale miteinander. Er hat ihr Leben damit kaputt gemacht. Zumindest in seiner subjektiven Wahrnehmung vielleicht. Wie gesagt, wir wollen damit gar nicht sagen, dass sie jetzt dadurch weniger wert ist oder dass es irgendwie, dass sie ein schlechterer Mensch ist oder sowas, versteht uns da nicht falsch, sondern es geht um seine Perspektive, die wir vermuten. Dass er sagt, ich binde unsere Schicksale im Grunde aneinander, denn ich zerstöre dein Leben und damit auch meins. Weil er wusste ja, also es wäre irgendwie naiv zu glauben, dass er dafür nicht ins Gefängnis geht.
Ja. Ja, aber vielleicht, je nachdem, was das... Ich meine, er hat ja auch angefangen mit diesem Stalking davor.
Mhm.
Was ja auch echt nicht mehr, also nicht mehr normal war und auch schon belastend für sie. Und er ist auch schon in die Privatsphäre von ihrer Familie mit eingedrungen. Also das ist schon sehr weit gegangen. Und je nachdem, wie seine Definition von Liebe ist und wie sehr er da involviert ist oder vielleicht so eine Obsession von ihr hat, ist es vielleicht eher so, ich zerstöre dein Leben, damit du, auch wenn ich im Gefängnis bin, meins bist.
Ich habe gerade noch eine andere Theorie, weil du ja erzählt hast, dass er, nachdem die beiden sich getrennt haben, dass erst so eine einvernehmliche, freundliche Trennung gewesen ist und er dann plötzlich doch angefangen hat, sie zu stalken. Und dann hast du erzählt, dass er tatsächlich sogar Bilder an seine Familie geschickt hat.
An ihre.
An ihre Familie, genau, geschickt hat, die belegen oder beweisen, dass die beiden miteinander eine Beziehung hatten und diese Beziehung offensichtlich hinter dem Rücken ihrer Eltern geführt worden ist. Und in dem Moment, wo er das gemacht hat, kann man das ja schon als Versuch betrachten, die Bande zwischen ihr und ihrer Familie zu zerstören und sie damit zu isolieren.
Ja.
Und wenn du jemanden isolierst und er hat gefühlt niemanden anders mehr, zu dem er gehen kann, sie damit quasi emotional zu erpressen, damit sie zurückkommt.
Ja, sozusagen, dass er der Einzige ist, der sie noch will. In
genau. Und das hat generell nicht funktioniert, denn ihre Familie hat sich hinter sie gestellt und gesagt, wir sind auf deiner Seite und wir wollen dich beschützen und wir wollen dir helfen. Und in meinem Kopf fühlt sich der Säureangriff an, als wäre er einen Schritt weiter gegangen, um sie zu isolieren.
Und am Ende hat das ja auch geschafft. Dann heiraten sie und sie tun es unter Ausschließen ihrer Familie. Die Familie wusste die ganze Zeit nichts davon. Die hat das auch erst durch die Nachrichten dann erfahren.
Oh mein Gott.
Und
die haben das durch die Medien erfahren. Ja, dass er,
oh Gott. Die haben das durch die Medien erfahren. Und der Vater, es gibt ein Zitat von dem Vater, wo er sagt, dass er vollkommen schockiert war. Er wusste, er hat überhaupt nichts davon geahnt. Und dass die beiden einfach, dass er und seine Frau einfach vollkommen schockiert sind. Und es nicht nachvollziehen können. Und ja.
Was willst du auch dazu noch sagen?
Was willst du dazu sagen, ja. Und ich weiß nicht, wie der Kontakt zwischen den Eltern und Berfin ist, aber das ist ja auch wieder was sie isoliert, weißt du?
Ja.
Ich meine, natürlich, wenn du heiratest und deine Eltern dazu nicht einlässt, weil du genau weißt, dass die Eltern das nicht gutheißen würden, die Eltern sind komplett geschockt von dem, was du da tust und er befeuert sowas ja. Er war ja der Grund dafür, er hat ja für alles der Grund, so. Weißt du, was ich meine? Das ist gerade ein bisschen...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Zerstückelt gewesen.
Das, was ich mich frage, ist einfach nur, jetzt haben wir uns angeguckt, warum er das begangen hat, also warum er sich so verhalten haben könnte. Und das, was ich daran aber so schwierig finde, ist, oder so spannend und gleichzeitig so schwierig finde, ist, warum sie darauf so reagiert, wie sie darauf reagiert. Also was genau ist auf Berfins Seite passiert, das dazu geführt hat, dass sie ihm das nicht nur verzeiht, sondern wieder mit ihm zusammenkommt, ihn sogar heiratet und das vor ihrer Familie auch noch geheim hält.
Ich finde, dass es, also ich glaube irgendwie, dass es auch so gewisse Parallelen gibt zwischen dem Fall von Berfin und häuslicher Gewalt, was du ja, ich glaube, vorhin kurz erwähnt hattest. Ja. Ich musste da an traumatische Bindungen denken.
Mhm.
Ganz kurz zur Erklärung. Die traumatische Bindung beschreibt eine Bindung, die Menschen zu ihren Misshandlern aufbauen, die sie ganz massiver Gewalt ausgesetzt haben. Im Fall von häuslicher Gewalt ist das eine Misshandlung, die immer wieder passiert. Und die traumatische Bindung beschreibt diese enge Beziehung in Hinblick auf zwei Menschen mit unterschiedlichen Machtpositionen. Wobei die eine Person die andere, wie gesagt, immer wieder belästigt, schlägt, bedroht, missbraucht. Und diese negativen Phasen von Schlagen, von Missbrauchen wechseln sich immer wieder ab mit Phasen, wo übermäßig viel Liebe gegeben wird, Liebe in Anführungszeichen, übermäßig viel Zuneigung gegeben wird, es dann wieder gute Phasen folgen und dann kommt wieder Missbrauch und Schläge. Und dadurch, dass immer so eine Ambivalenz besteht, sind diese Bindungen leider sehr, sehr stabil.
Klingt ein bisschen wie Zuckerbrot und Peitsche.
Ganz genau, nur
in der Extremform.
Ja, ja, genau.
Ganz kurz, solltet ihr bei euch selber jemals feststellen, dass ihr euch in einer solchen Beziehung befindet, also manchmal kann das unglaublich schmerzhaft sein, wenn einem das bewusst wird, solltet ihr selber feststellen, dass ihr euch in einer solchen Beziehung befindet, man kann sich daraus lösen. Sucht euch Hilfe. Man kann sich daraus lösen und es ist wichtig, dass man sich solche Beziehungsmuster für sich selber bewusst macht, weil früher oder später enden solche Beziehungen häufig. Und die nächste Beziehung, die man dann anfängt, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dieselbe Dynamik haben. Das heißt, um dieses Muster zu durchbrechen, muss man die eigene Wahrnehmung, die eigene Dynamik, die eigene Rolle, die man einnimmt, hinterfragen und aufarbeiten. Das heißt, wie gesagt, solltet ihr das bei euch selber feststellen, das ist kein Kreislauf, der nie wieder aufhört, wenn ihr euch Hilfe sucht. Und man kann da wieder rauskommen, auch wenn es sich am Anfang anfühlt, als würde die Welt zusammenbrechen.
Genau. Und genau deswegen, genau das ist auch das, was, wie gesagt, bei Frauen, die im Krankenhaus landen, weil sie von ihrem Partner so massiv geschlagen, misshandelt, missbraucht wurden. Da gibt es ja Fälle, wo die Frau dann zum Beispiel keine Anzeige machen will, obwohl es offensichtlich ist, dass sie von ihrem Mann geschlagen wird und missbraucht wird, ja, und sowas. Und das ist so, ja, die Erklärung dafür eben, dass dieses Abwechseln von Zärtlichkeit und Gewalt diese Bindung eben schafft und auch ein Muster bei der Frau in dem Fall halt eben auslöst. Beziehungsweise, das ist auch wieder, wie so vieles in der Psychologie, ein erlerntes Muster. Menschen, die es zum Beispiel schon in der Kindheit so ähnlich erlebt haben, zeigen das dann auch weiter im Erwachsenenalter, wie du gerade gesagt hast. Das ist ein Muster, was dann auch in der nächsten Beziehung wieder kommt und in der nächsten Beziehung. Da werden dann immer wieder Partner gesucht, gefunden, die eben diesen Teufelskreis aufrechterhalten. Und man fragt sich vielleicht, warum passiert mir immer das und warum immer wieder? Und es ist einfach dieses erlernte Muster, in dem man sich irgendwie, in dem man gewohnt ist zu leben und sich dann in Anführungszeichen wohlfühlt, aber ebenso alles andere als gut ist.
Ja, darüber würde ich so gerne mal eine Folge machen, ne? Über so toxische Beziehungsmuster. Da gibt es so unglaublich viel drüber zu erzählen und ich finde das so wahnsinnig spannend, weil ich glaube, dass das jeder aus seinem Leben kennt, dass es bestimmte Dinge, also ich kenne das zumindest auf jeden Fall, dass es bestimmte Dinge gibt, die sich in meinen Beziehungen so lange wiederholt haben, wo ich immer dachte, das kann überhaupt nicht sein, dass der nächste Partner, den ich habe, dieselben Charakterzüge aufweist und wir dieselben Konflikte nochmal haben, gefühlt. So lange, bis ich gecheckt habe, dass ein Teil von mir diese Dynamik auch befeuert. Und als ich angefangen habe, als ich das dann einmal gelöst hatte, kam dieser Konflikt in einer Beziehung nie wieder.
Ja.
Und das hast du ja auch in normalen Beziehungen.
Voll. Ich meine, das sind ja Beziehungsmuster, Verhaltensmuster erlernen wir und wenn wir die eben schon lange ausüben, dann machen wir die weiter.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass in unserem Beispiel zum Beispiel die Frau daran schuld wäre, misshandelt zu werden. Es ist immer noch natürlich immer die Schuld des Täters. Nur hat die Frau, sie hat die Chance rauszukommen. Mit Hilfe.
Ich würde gerne sagen, dass die betroffene Person, also die Person, die misshandelt wird, weil es gibt ja auch Männer, die misshandelt werden.
Ja, aber in unserem Beispiel, weil ich habe ja das
Ach so,
Beispiel
ja, okay. Nur ganz allgemein. Wenn, auch wenn ihr männlich seid, habt ihr genauso, also es spielt keine
Rolle. Auf jeden Fall. es gibt auch das Männer, Geschlecht, die misshandelt werden.
Genau.
Da müssen wir auch mal eine Folge zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Aber lasst uns mal wissen, ob ihr dieses Thema auch so Beziehungsgefüge und Bindungsdynamiken und Beziehungsdynamiken, ob ihr das interessant findet. Das ist ein bisschen weg von diesem ganzen True Crime Aspekt, aber ich finde das Thema toxische Beziehung an sich super interessant oder auch an sich so Beziehungsdynamiken interessant. Also lasst uns gerne mal wissen, ob ihr darüber eine Folge hören wollen würdet.
Oh ja, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf.
Die einzige Frage, die sich bei mir mit Berfin zum Thema traumatische Bindung noch gestellt hat, ist, wir haben zwar vorher dieses Stalking, aber da wechselt sich ja Zuckerbrot mit Peitsche quasi nicht direkt ab.
Ja, ich habe mich gefragt, ob vielleicht, ob auch, das, da bin ich mir nicht sicher, ob auch verbale Gewalt dieses Muster in schwach auslösen kann und dann eben dieser ganz schlimme Angriff. Und danach kam ja wieder Zuckerbrot. Danach kamen wieder die Briefe, ich liebe dich, bitte vergib mir. Das ist ja auch wieder nach diesem ganz schlimmen Phase kam dann wieder dieses zärtliche Zuneigung. Und ich frage mich immer dann vorher das Stalking, was ja auch ein Übergriff ist und auch gewaltsam, also psychisch, als psychische Gewalt bezeichnet werden kann, ob das auch so ein Muster auslesen könnte. Und also deswegen ist mir das eingefallen, weil ich irgendwie, in meinem Kopf hat es irgendwie Sinn gemacht, dass es da vielleicht auch eine Rolle spielen könnte.
Verstehe ich. Also ich glaube schon, dass verbale Gewalt ausreicht, um diese Dynamik in Gang zu bringen.
Ja.
Und dass es dann mit der Zeit immer schlimmer wird. Ne? Irgendwann gibt es die erste Ohrfeige oder es wird das erste Mal geschubst.
Ja, ja,
und dann
klar.
Wird die erste, genau, und vorher gab es dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang Täter-Opfer-Rolle im Sinne von so Gaslighting und verbal degradiert und beleidigt und verletzt. Und
Gaslighting ist auch was er gemacht hat. Falls ihr nicht wisst, was Gaslighting ist, ganz knappe Erklärung. Gaslighting nennt man zum Beispiel, wenn jetzt, wie in unserem Fall, der Täter dem Opfer sagt, es wäre ja selbst schuld daran, was passiert ist. Also die Schuld für das, was passiert, dem Opfer zuschiebt. Mhm. Und es auch dem Opfer einredet. Bei den beiden war es so, dass er anscheinend hat einen Freund berichtet oder Bekannter schon im Voraus gesagt hat, dass irgendwie, weil sie ja immer weiter keinen Kontakt wollte und ihm gesagt hat, er soll sie in Ruhe lassen, wo er dann gesagt hat, alles, was jetzt passiert, ist ihre eigene Schuld, weil sie mich so behandelt. So, sie ist dafür verantwortlich, was jetzt passiert, nicht ich. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch dann in Kontakt mit ihr passiert ist, weil ja auch noch, dann kommt sie zur Polizei und sagt, ich fühle mich schlecht, weil er wegen mir im Gefängnis ist. So hat sie das gesagt.
Ja.
Und ich meine, wer soll ihr das denn einreden? Es haben sicher nicht ihre Eltern gemacht, sicher nicht Freunde, niemand von außen.
Nee, es muss eine Dynamik gewesen sein, die sie schon im Kopf hatte.
Genau. Und woher soll diese Dynamik kommen? Entweder er befeuert sie oder sie ist schon von vornherein drin gewesen.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Dynamik zwischen den beiden. Gaslighting beginnt übrigens schon bei ganz kleinen Sachen. Also da muss man echt aufpassen. In so Beziehungskonstellationen geht das ganz schnell, dass es dann irgendwie, wenn der Partner einen anschreit oder beleidigt und man dann sagt, hey, beruhig dich mal. Und der Partner dann sagt, was soll ich machen, wenn du mich so reizt?
Mhm.
Das ist im Grunde schon der Anfang davon, weil es ist völlig egal, wie wütend jemand ist. Es gibt ihm nicht das Recht, jemanden zu beleidigen. Fertig. Und da geht es eigentlich schon los. Aber nur so viel dazu. Sorry, ich finde so Beziehungsdynamik find ich mega interessant. Das Zweite, was wir uns gedacht haben, was im Grunde direkt in dieselbe Kerbe haut wie das Thema Gaslighting, ist die sogenannte Identifikation mit dem Aggressor. Identifikation mit dem Aggressor bedeutet, dass das Opfer sich in Anführungszeichen identifiziert mit dem Täter und die Überzeugungen des Täters in die eigene Identität integriert. Das heißt, wenn der Täter oft genug sagt, ich mache das, weil du mich dazu bringst, und das Opfer ist anfällig für diese Identifikation, ist aufgrund der Dynamik, aufgrund von Vorerfahrungen, Persönlichkeitsstrukturen etc. anfällig dafür, dann wird dieses Opfer sich irgendwann selber sagen oder die betroffene Person sich irgendwann selber sagen, ich bin schuld daran, dass mir das passiert, weil ich mich so und so verhalten habe.
Ja.
Und diese Strukturen und Eigenschaften baut das Opfer dann in die eigene Identität ein und sagt, ich habe das verdient. Das sieht man nicht nur bei häuslicher Gewalt, sondern auch beispielsweise bei Kindern, die aus Familien kommen, in denen es gewalttätig zuging oder in denen die Eltern Gaslighting betrieben haben und Kindern Schuld für irgendwas gegeben haben. Das sieht man im Erwachsenenalter, dass diese Kinder dann selber der Überzeugung sind, dass sie an irgendwelchen Dingen schuld sind, dass, weiß ich nicht, wenn jemand sie komisch anguckt, dass es ihre Schuld ist, wenn jemand schlechte Laune hat, dass es ihre Schuld ist. Das sind alles so kleine oder können alles so kleine Anzeichen dafür sein, dass diese Person als Kind Dinge verinnerlicht hat, die der Täter oder die Täterin diesem Kind eingeredet haben. Und das kann als Erwachsener genauso passieren. Und bezogen auf Berfin fand ich das Beispiel, das du genannt hast, extrem gut, dass sie zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, sie möchte die Anzeige zurücknehmen, weil sie sich schlecht fühlt, weil er ihretwegen im Gefängnis sitzt. Weil es im Grunde da ein relativ eindeutiges Zeichen dafür ist, dass sie die Schuld für sein Verhalten auf sich nimmt und selber der Meinung ist, ich bin schuld daran, dass er das gemacht hat.
Ja.
Und es würde auch dafür sprechen, dass sie ihn am Ende geheiratet hat. Mhm. Denn die Überzeugungen werden so krass in die eigene Identität eingebaut, dass die Betroffenen selber dazu führen, dass dieses Verhalten des Täters und des Opfers und diese ganze Dynamik aufrecht gehalten werden. Denn wenn die Frau der Meinung ist, oder Berfin in diesem Fall besser gesagt, der Meinung ist, dass sie das verdient hat, dann gibt es in ihrem Kopf keinen Grund, diesen Mann nicht zu heiraten.
Ja, das heißt, in diesem Sinne hat Kasim ja in Anführungszeichen nichts Schlimmes gemacht, weil sie hat es ja selbst verursacht. Und wenn sie jetzt sich nicht mehr so verhält, dann kommt es nicht mehr zu solchen Dingen. Also können sie eine wunderschöne Beziehung führen, so in ihrem Kopf, weißt du?
Genau.
Und das ist auch diese Struktur, die die Beziehung von häuslicher Gewalt aufrechterhält, die eben Frauen dabei bleiben lässt, die Frauen aus dem Krankenhaus gehen lässt, ohne eine Anzeige zu stellen.
Ja, weil sie denken, okay, ich habe das verursacht und wenn ich jetzt mein Verhalten ändere, dann wird das bestimmt nicht nochmal passieren, weil ich habe das ja ausgelöst.
Genau, er kann ja gar nichts dafür. Er reagiert ja nur auf das, was ich tue.
Genau.
Ja.
Und also das wäre so, glaube ich, unsere Vermutung, zumindest nach der Theorie, mit der Identifikation mit dem Aggressor. Und das wäre auch eine mögliche Erklärung dafür, dass Berfin ihn heiratet und sagt, dass sie ihn liebt und er sie liebt und sie ihm verzeiht und so weiter und so fort. Ja. Und das mag sich für sie selber vielleicht sehr, also wir wissen es natürlich nicht, aber es mag sich für sie selber sehr großherzig anfühlen und sehr nach inniger Liebe und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich eine sehr verzerrte Wahrnehmung von Täter- und Opferrollen in Anführungszeichen und von der ganzen Beziehungsdynamik.
Ja.
Und es würde mich nicht wundern, wenn in ihrer Beziehung in Zukunft es wieder zu irgendwelchen gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen würde.
Ja, also wenn du mich fragen würdest, bin ich mir leider, also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es weitergeht. Also so ein Gewaltpotenzial.
Ja.
Mit dieser Dynamik. Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht nochmal passieren wird?
Ja.
Es ist. Da könnte ich. Das ist ein Thema, was mich sehr wütend macht, diese Dynamiken. Irgendwie, weißt du? Dieses.
Mich macht das immer eher traurig.
Mich macht's wütend, dass es sowas gibt.
Mich macht das traurig, weil ich denke, dass man das so gut ändern könnte. Dass man es so gut ändern könnte, wenn man mit beiden Personen an dieser Beziehungsdynamik arbeiten würde, wenn man darüber sprechen würde, wenn natürlich auch die Bereitschaft besteht und so. Aber da denke ich mir, da gibt es so eine unglaubliche Veränderungsmöglichkeit, wenn insbesondere die Person, die misshandelt, geschlagen, wie auch immer wird, erkennt, dass sie das nicht verdient oder er das nicht verdient, erkennt, dass Beziehungen nicht so ablaufen müssen und die eigenen Traumata und falschen Annahmen über sich selbst und Bausteine, die in die Identität integriert wurden, loslassen kann und für sich selber erkennt, dass das nicht so sein muss. Ich glaube, dass man da so wahnsinnig viel verändern kann und mich macht das eher traurig, weil ich denke, niemand sollte von sich selber glauben, dass er so etwas verdient hat.
Ja, genau. Und dass Leute, dass Menschen so, dass es das gibt, dass Menschen sowas glauben, macht mich, ja gut, ich mach's traurig, mich macht's wütend.
Ja,
ich glaube, das Grundding ist dasselbe.
Ja.
Ich glaube aber auch mit den Therapie, dass man da zusammen in eine Therapie gehen sollte, ich glaube, das ist abhängig vom, von der Grad der Misshandlung.
Achso, nee, ich meinte auch nicht beide zusammen. Ich meinte keine Partner. Nein.
Es gibt ja, ich meine, es gibt ja, ich habe letzt, da fällt mir gerade was ein, ich habe letzt im, ich gucke gerne Trash-TV, du weißt das schon, ich weiß nicht, ob es die Hörer schon wissen.
Mhm.
Es ist mein Guilty Pleasure, ich gucke mir.
Nein, es ist eine deiner Guilty Pleasures.
Es ist eines, okay, ich habe mehrere. Auf jeden Fall gucke ich das wirklich sehr gerne. Und in einem dieser Formate war in den letzten Monaten, Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, auch ein Pärchen, was ganz klar eine toxische Beziehungszüge gezeigt hat, wo es auch, wo auch Gaslighting stattfand, auf dem Bildschirm, was ich ein bisschen hart fand, dass es gezeigt wurde.
Mhm.
Und es war auch sehr offensichtlich eine sehr ungesunde Beziehung. Und danach, in dem, da gibt es übrigens immer so Talks danach, ne? Und
ja.
Da sagen die beiden, dass sie zusammen in einer Paartherapie sind und daran arbeiten. Da hat es sich nicht um körperliche Gewalt gehandelt und so, wie sie es gesagt haben, auch nicht keine schwerwiegende psychische Gewalt. Ich fand es in dem Format schon, wäre mir schon zu viel gewesen, ich fand es schon hart, aber gut. Die beiden waren auf jeden Fall zusammen in der Therapie. Und ich kann nachvollziehen, dass es bis zu einem gewissen Grad der Dynamik, der Ausprägung noch zusammen geht, aber ab irgendwo ist die Grenze, wo ich sage, nee, das kann sie mir zusammen machen.
Ja, also
sorry.
Ja,
nee.
In meinem Kopf meinte ich jetzt auch nicht, dass die beiden zusammen eine Therapie machen sollten,
ja, ja.
Sondern an sich, glaube ich, kann man da mit Therapie und mit Erkenntnissen super viel verändern.
Mhm. Ja, voll.
Deswegen, mich macht das traurig, weil ich halt denke, das müsste so nicht sein.
Ja.
Und also ich glaube, ich bin einfach total, heute habe ich es echt damit, aber ich liebe Beziehungsdynamiken und wie Beziehungen funktionieren und so Kommunikation zwischen Menschen in zwischenmenschlichen Beziehungen und sowas. Es ist eins meiner Favorite-Themen überhaupt, sind zwischenmenschliche Beziehungen. Ich finde das wahnsinnig interessant.
Ja, es ist wirklich saumäßig interessant. Obwohl es mich wirklich irgendwie jedes Mal wütend macht.
Also in diesem Fall hat es mich auch wütend gemacht. Aber für Berfin macht es mich eher traurig.
Ja.
Weil ich denke,
ja, natürlich.
Niemand hat das verdient und es tut mir leid, dass du glaubst, dass du das tun müsstest. Und klar kann man jetzt sagen, hey, vielleicht ist sie super glücklich und vielleicht ist er ein richtig guter Kerl. Für jeden, der mich jetzt dafür judgt, dass ich das gesagt habe, ja, kann sein. Aber von außen betrachtet, bei dem, was wir da an Gewaltpotenzial sehen, sehe ich das nicht.
Nee, ich auch nicht. Also wir können uns auch irren, können uns immer irren, aber ich glaube es auch nicht.
Ja. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, bis ich über diesen Fall hinwegkomme, weil das wirklich ein Extrembeispiel ist.
Ich wollte gerade schon sagen, so wie es aussieht, werden wir diese Folge beenden, wie wir angefangen haben, nämlich sprachlos.
Ja, ich glaube auch.
Es ist wirklich.
Wie gesagt, lasst uns gerne mal wissen, was ihr dazu denkt. Und ob ihr auch schon Erfahrungen mit so ungünstigen Beziehungsdynamiken gemacht habt. Ich glaube, jeder kennt die und jeder
bestimmt
hat die schon mal gehabt. Und mich würde mal interessieren, wie eure Erfahrungen da so sind.
Ja, teilt es uns auf jeden Fall mit, wenn ihr möchtet. Wie sagt man? Alles kann, nichts muss.
Wie passend.
Wie passend. Wir werden aber, denke ich, auf jeden Fall noch eine, wenn nicht auch mehrere Folgen zu Themen Beziehungen machen, zu häuslicher Gewalt machen, wo, wenn ihr es jetzt noch nicht teilen wollt, könnt ihr es auch da noch teilen.
Also, ja, und wie gesagt,
keine Deadline.
Lasst uns wissen, was daran ihr besonders interessant findet. Dann gehen wir da auch ein bisschen tiefer rein.
Auf jeden Fall.
Gut.
Ja, dann würde ich sagen, beenden wir diese schockierende, fassungslos machende Folge
mit einem enthusiastischen
Tschüss!